Podcast?
Podcast.
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 Podcast. Jo, willkommen beim Podcast.
Hallöchen.
Und direkt bei der zweiten Folge brechen wir unser Konzept. Wir waren nicht im Kino.
Nein, wir konnten nicht. Also ich konnte nicht.
Warum konntest du nicht?
Ich habe mir klugerweise den kleinen Zeh gebrochen.
Wie hast du das gemacht?
Das wollen wir gar nicht erörtern. Das ist bescheuert. Nein, jedenfalls kam ich deswegen nicht ins Kino.
Und wir nehmen trotzdem eine Ausgabe auf.
Ja, ja.
Eine Aufgabe aus.
Wir nehmen eine Aufgabe aus,
ja.
Weil du ja noch mobil bist und deswegen Kino nach Hause bringen konntest.
Wir haben uns einen Beamer geliehen.
Ja, und da wir die Leinwand schon zu Hause haben...
Haben wir Heimkino gemacht. Haben uns so zufallsbedingt einen Film angeschaut.
Ja, die zwei ersten Versuche waren extrem nicht erfolgreich.
Ja, ich bin extra in die Videothek und in die Bibliothek und habe jeweils quasi den ersten Film der Empfehlungslisten ausgeliehen. Und das waren keine Empfehlungen für uns.
Naja, vor allem für mich nicht.
Ja, also haben wir was ganz anderes geschaut.
Ja, wir haben The Hours mit Nicole Kidman und Meryl Streep und die anderen habe ich so ziemlich alle vergessen angeschaut.
Soll ich mal vorlesen?
Ja, bitte.
Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, Stephen Delane, Ed Harris auch noch und einige andere Menschen.
Yes.
Schauspieler.
Ja. Ah. Und es geht um Virginia Woolf und zwei fiktive Frauen.
Ja.
Und alle drei sind durch, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch durch Virginia Woolfs Roman Mrs. Dalloway verbunden.
Ja, darf ich?
Kurz. Ja.
Der Film ist von 2002, also ein bisschen älter, den kriegt man nicht mehr im Kino. Wir haben den jetzt, glaube ich, bei Netflix gefunden, ne? Ja. Bei Netflix. Gibt aber auch als DVD und so, aber ist auch gar nicht so bekannt. Ich glaube, in Deutschland war der auch gar nicht so erfolgreich. Insgesamt war der recht erfolgreich. Hat halt ein paar Millionen eingespielt, ein paar Millionen mehr, als er gekostet hat. In Deutschland sind, glaube ich, nur 800.000 Leute ins
Kino gegangen.
Ja, der ist nicht so groß gewesen. Der ist 2002, wie gesagt, erschienen. Basiert auf dem Roman Die Stunden, in Original The Hours, von Michael Cunningham. Bei dem Namen ist er wahrscheinlich Engländer, oder?
Ich habe es eben nachgeguckt, aber Gehirnchen geht nicht so gut.
Nein, er ist US-Amerikaner. Und ich muss sagen, ich kenne kein einziges Buch von ihm.
Ich auch nicht. Und was ich viel faszinierender finde, es ist auch keins der Bücher, kann man bei Wikipedia anklicken. Also es ist keins irgendwie beschrieben.
Ja, noch nicht mal Die Stunde, welches offensichtlich verfilmt wurde.
Ja.
Ist aber auch als Hörbuch rausgekommen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, und es genau, wie es ist, beschreibt, drei Frauenschicksale, kann man das so sagen. Mein Gott, das klingt wieder so nach furchtbar dramatischen Frauenfilm.
Ja.
Anders trifft es gar nicht. Aber das Schicksal ist auch vollkommen übertrieben. Das Ganze ist nur ein Tag, oder?
Ja, wir nicht haben ganz,
einen
aber.
Tag in jeweils den Leben. Naja,
also bei Virginia Woolf sind es ja eigentlich zwei Tage.
Ja, und.
Oder so ein bisschen mehr, weil es ist einmal irgendwie ein Tag, wo sie das Essen.
Ja, da kommen wir gleich drauf.
Aber irgendwie, auf jeden Fall sind es nicht jeweils nicht viele Tage von den einzelnen Frauen gezeigt. Und es ist theoretisch ganz viel drin, aber irgendwie kommt nicht so viel bei raus.
Genau zu sein, die drei Frauen kennen sich nicht. Zumindest am Anfang nicht. Sie sind mehr oder weniger miteinander verbunden. Das Ganze spielt auch in drei Zeitebenen. Wir haben 1923, das ist Virginia Woolfs Zeit. Dann haben wir das Jahr 1951, da haben wir es mit Laura Bourne zu tun, gespielt von Julianne Moore. Und wir haben das Jahr 2001, wo wir Clarissa, oh Gott, das musst du
vorlesen. Bourne.
Echt?
Ja, Clarissa Bourne.
Das Wort ist aber doppelt so lang. Okay, Clarissa Bourne, gespielt von Meryl Streep und Richard Brown, gespielt von Ed Harris, zu tun.
Genau, ja.
Ja. Nö, gar nicht so. Es ist eigentlich relativ einfach. Und alle drei Personen sind durch Miss Dalloway verbunden. Einerseits am einfachsten bei Virginia Woolf. Wir sind da quasi, sie fängt gerade an, den Roman zu schreiben.
Irgendwie sowas, ja.
Miss Dalloway ist ein relativ bekannter Roman. der damit endet, dass jemand sich überraschend umbringt. Die 1951er Frau hat eine Art kleines Erweckungserlebnis dadurch, dass sie diesen Roman liest. 2001 erleben wir, wie eine Frau, die auch noch den Spitznamen Miss Delaware hat, Miss Delaware nachlebt. In groben Zügen.
Ja.
Ja. Alle drei Zeitebenen fangen morgens an.
Mhm.
Mit dem Aufwachen. Und schleppen sich so durch den Tag.
Ja. Und also es wird nicht linear erzählt, sondern es springt immer so ein bisschen hin und her.
Ja.
Und Virginia Woolf wird ja in 2 Jahren gezeigt.
Richtig, wir haben es ja einfach 1923, der Tag, wo sie mit diesem Roman anfängt, und 1941 der Tag, wo sie sich umbringt. Und damit fängt der Film auch an, mit ihrem Selbstmord.
Ja. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest ihre Sachen so halb noch den Gedanken, die sie sich beim in den See gehen macht, entstehen.
Ich fand, das wurde auch gar nicht so deutlich, dass das 2 verschiedene Zeitpunkte
sind. Nee, überhaupt nicht.
Nee. Das habe ich erst durchs Nachlesen rausbekommen, und der Film hat auch für mich das Gefühl vermittelt, dass das Schreiben an den Roman Miss Delaware, welcher wie gesagt mit einem Suizid endet, ja, literarisch die Heranführung an den eigenen Gedanken Selbstmord zu Beginn war.
Ja, aber das, also in der Realität ist das nicht so.
Zumindest die direkte Zeitablauf.
Nein.
Gibt es nicht.
Also sie hat sich ja 2-mal versucht und beim 3. Mal dann geschafft, umzubringen. Virginia Woolf. Naja, ich weiß nicht. Wollen wir also ich würde ja am liebsten direkt über den Film losziehen.
Ja, dann zieh los. Ich interveniere dann.
Weil ich habe den vor Jahren, als er als DVD rauskam so ungefähr und nicht mehr so teuer war, gekauft und geguckt und fand ihn ziemlich ganz gut und habe aber viel dran rumgerätselt, und dann ist mir die DVD abhanden gekommen. Naja, genau genommen hat sie mein Bruder behalten.
Welcher Bruder?
Ich habe doch nur einen.
Ah, der Bruder.
Der Bruder. Naja, und habe immer wieder so dran gedacht. Und dann kam er irgendwann bei Netflix, da habe ich gedacht, den setzt du mal auf deine Liste, habe ihm aber dann jetzt monatelang nicht geguckt. Und als wir ihn jetzt guckten, dachte ich die ganze Zeit so, wann passiert jetzt was rechtfertigt, dass ich den Film gut fand? Abgesehen davon, dass Virginia Woolf, also Nicole Kidmans Nase, ständig mich irritierte und von der Handlung abhielt. Und auch die anderen beiden sind mir irgendwie... Ich glaube, am unsympathischsten ist mir tatsächlich Laura Brown, die 1951er Frau, weil die so, ich weiß auch nicht.
Ich glaube aber, die ist auch unsympathisch gewesen.
Ja.
Ja.
Also, und generell habe ich das Problem beim Gucken gehabt, dass die alle nicht, die waren nichts wirklich. Also, keiner dieser Figuren hat wirklich was entwickelt. Also es ist oder war irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das...
Also ich kann es mal sagen, wie es mir ging. Mhm. Also das ist ja tatsächlich ein Film gewesen, dessen Ziel es, glaube ich, war, uns ja, oder versucht hat, davon zu leben, dass er uns Menschen näher bringt, also kleine Charakterstudien macht. Und das hat für mich nicht funktioniert. Das wirkte alles, also man konnte keine Distanz... Man hat starke Distanz gehabt zu den Figuren.
Ja, es war irgendwie so, ja, jetzt machen die da was. Und
ich habe jetzt viel nachgelesen, was der Film eigentlich wollte, beziehungsweise auch der Roman, von dem ich nichts weiß, aber der mich tatsächlich gerade interessiert, den ich vielleicht tatsächlich mal lese oder mir als Hörbuch hole, was wahrscheinlicher ist. Und das war dann alles furchtbar interessant, aber das hat der Film nicht transportiert. Also nur sehr reduziert transportiert. Und es lag mit ziemlicher Sicherheit am wenigsten an die Schauspieler, weil die waren gut und die haben das, die haben...
Ja, das, also das wollte ich auch gerade sagen, von allen, aber die schauspielerische Leistung hat sozusagen, war so ungefähr, und die Ausstattung, die 2 Sachen waren die einzigen Dinge, die mich dabei behielten und wo ich immer so dachte, irgendwie muss doch jetzt mal zu was führen, dass man 3 so oder 4 bis 5 so gute Schauspieler hat.
Es hat letztendlich auch sowas geführt.
Und dass die Ausstattung so gut ist.
Es hat letztendlich auch sowas geführt. So ist das nicht. Also zum Schluss werden zumindest 2 der Storylines miteinander verknotet. Gar nicht so ungeschickt. wie ich finde.
Ja, das stimmt. Das, ja,
das war vor allem, das war auch einer der Fälle, die doch relativ überraschend kamen, die zumindest wir nicht direkt vorhersehen konnten. Aber dann doch sehr, so sehr angenehm reingewebt wurden in den Film. Also es war kein, es springt ein Clown ins Bild und sagt, Überraschungs-Storytwist.
Sondern nee, das war irgendwie
war logisch. Sehr, ja, war sehr logisch, war sehr, sehr, sehr organisch. Das war
das gut stimmt, gemacht, das ja. Ende, also die letzten, weiß ich nicht, ja. 20 Minuten, haben nochmal viel aufgewogen von dem vorher, alles so ein bisschen flach.
Ich habe mit dem modernen Film oft das Problem, dass das innere Figurenentwicklungen sehr, sehr holzhammermäßig präsentiert werden.
Ja.
Also zu stark erklärt, zu oft zu geschlossen, zu kompakt sind, sodass man mit den eigenen Interpretationen und Gedanken nicht mehr dazwischen kommt. Das wird alles ein vorgetaut und fertig präsentiert. In diesem Film haben wir genau das andere Ende,
ja, des Gala. Das stimmt. Dass wir zwei haben ständig irgendwie gerätselt, ja. Ist das jetzt die Verbindung oder sind die, wie stehen die diese, ja, irgendwelche Personen zueinander, welche vielleicht verwandtschaftlichen Verbindungen haben die. Und die einzige wirkliche verwandtschaftliche Verbindung haben wir lange nicht gesehen.
Ja, das war der Story-Twist.
Das war der Story-Twist. Ansonsten, ja, also die Ausstattung fand ich super.
Die einzige, ja. Die
das ist auch bei mir zum Beispiel mit dem Virginia Woolf-Teil, das ich recht schnell verstanden habe.
Die Ausstattung, die Kameraarbeit war super.
Das stimmt.
Ich habe den Soundtrack auch gemocht, der war...
Der ist mir kaum aufgefallen.
Ja, das ist positiv.
Das ist
der positiv. War sehr zurückhaltend, hat aber trotzdem die Stimmung mitgetragen. Der hat eigentlich verhindert, dass das mit dem Film was passiert, was auch oft über den Soundtrack oft passiert, dass eine gewisse Überdramatisierung geschieht. Also das war sehr angenehm.
Das stimmt.
Die Schauspieler waren gut. Was negativ aufgefallen ist, ist die Nasenprothese von Nicole Kidman.
Das war furchtbar.
Was aber auch vielleicht einfach an der Version liegen konnte, die wir hatten. Also das, man hat sie einfach gesehen. Die hat einfach eine ganz andere Farbe. Es sah so aus, als hätte sie Gelbsucht nur an der Nase.
Ja, oder du hast zwischendurch gesagt, irgendwie sieht die Nase aus, als wäre sie schon tot.
Ja.
Die war so blass und war so wächsern. Es sah aus, als würde sie von innen so leicht, also nicht leuchten, aber als würde das Licht so eindringen und sich da streuen.
Ja, so was Unnatürliches, Durchsichtiges hatte die.
Und die einzige Szene, wo das nicht war, war, als Virginia Woolf mit ihrem Mann am Bahnhof streitet. Da hat sie aber auch einen klassischen, großkrempigen 20er-Jahre-Hut an. Und es kann von oben kein Licht auf diese Nase fallen. Aber, was ich gelesen habe...
Das wollte ich gerade sagen.
Du dass Nicole Kidman die Nase angelassen hat während der Dreharbeiten und so nicht aufgefallen ist.
Vielleicht habe ich noch eine Anekdote, die du nicht gelesen hast. Und zwar, sie hatte als beste Hauptdarstellerin den Oscar gewonnen, was ich schwierig finde, weil eigentlich kann man nicht sagen, dass sie... Eigentlich waren alle drei Hauptdarsteller.
Ja.
Alle drei Frauen. Ed Harris vielleicht sogar auch ein Stück weit. Also auf jeden Fall hat sie den Oscar gewonnen und mein Gott, wer hat das jetzt... Irgend so ein anderer Hollywood-Schauspieler. Ah ja, Denzel Washington durfte den Umschlag aufmachen, wo Nicole Kidman drin stand und konnte sich nicht verkneifen, als er den Umschlag öffnete, darauf hinzuweisen, dass sie um eine Nasenlänge gewonnen hat.
Okay, das ist ein dämlicher Witz.
Ja, für spontan.
Der war nicht spontan.
Meinst du nicht, der wusste das vorher nicht?
Bei den Oscars ist aber kein Witz spontan.
Wissen die Leute, die Umschläge
öffnen? Nein, aber... Es wird entsprechend.
Ach, die haben da mehrere Witze.
Ja. Also,
Gott, wie lange
war das? Ja. Naja, ich weiß es nicht. Ich meine, Oscars sind ja sowieso schwierig, weil es wird von Menschen, die eine gewisse Meinung zu Filmen haben, eine Vorauswahl getroffen, wer überhaupt bei den Oscars mitmachen darf. Außerdem stellt sich ja mal die Frage, was war denn Konkurrenz? Veranstaltung sozusagen, ne? Welche Filme liefen überhaupt?
Ach, lass uns nicht über die Oscars reden.
Ja, nee, aber so überhaupt, ich weiß auch nicht, ich bin nicht so wirklich überzeugt von dem Film. Ich glaube, ich bin jetzt fertig, also ich würde den nicht nochmal gucken wollen.
Mhm. Das ist interessant, ne? Weil die Zuschauer stimmen erstmal alle und trotzdem bleibt man so ein bisschen...
Ich bin so ein bisschen egal hängen, also...
Ja, das ist es. Es trifft ein wenig. Wie gesagt, der Einzige, der einen wirklich trifft, ist ausgerechnet der männliche Hauptdarsteller.
Welcher von den vielen?
Ed Harris. Ist also ich würde den eher als Hauptdarsteller tatsächlich ansehen als die anderen.
Den von 2001?
Ja.
Also.
Der ist ein todkranker Autor. Weil an den kann man tatsächlich ran. Also
ja, den versteht man auch einmal. Also ja. Oder so, auch wenn man das überhaupt nicht irgendwie, auch nicht mal miterlebt hat, wie jemand an AIDS erkrankt und stirbt oder so. Aber er ist der Einzige, der rüber transportieren kann, dass er innerliche, wirklich echte Probleme hat. Ich glaube, bei Virginia Woolf... Habe ich
die Schauspielerin gerade gelobt? Und dann konnten die das nicht transportieren?
Nein, das ist Quatsch. Nein, nicht der Schauspieler und die anderen konnten es nicht transportieren. Ich glaube, dass der am differenziertesten beschrieben war.
Im Film.
Im Film.
Ja.
Die anderen blieben so schwammig. Also ich fand auch irgendwie die ganze Zeit, dass, weil wenn man sich so die Biografie von Virginia Woolf anguckt, ist sie zu der Zeit, wo sie anfängt, Mrs. Dalloway zu schreiben, relativ tief, also noch nicht so weit in der Depression, dass sie sich nicht mehr wehen kann oder so?
Virginia Woolf hatte eine bipolare Störung, das heißt, sie war manisch-depressiv und ist davon auch, das hat wohl auch recht früh bei ihr ausgebrochen, mit 13 ist der erste dokumentierte Anfall gewesen. Es gibt einerseits Vermutungen, dass das eine Folge von sexuellem Missbrauch durch ihre Geschwister war, das ist aber nicht bewiesen.
Erstens und zweitens ist es heutzutage relativ, es gibt eine Prädisposition für bipolare Störung.
Und darauf wollte ich hinaus, das war schon eine Familie. Der Vater hatte sehr ähnliche Symptome.
Ja, und aber wie das ja immer so mit Menschen ist, ist es nie nur eins, sondern es ist viel auf einmal. Also nur weil man für etwas vor Wahrscheinlichkeiten hat, dass einem sowas, also man an einer Krankheit erkrankt zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass sie zwangsläufig auftritt.
Mhm.
Ja, aber ich finde, das kommt halt im Film auch nicht so ganz so richtig, also außer hätten wir nicht ihren Mann, der öfter sagt, ja, aber du hast dich schon mal versucht umzubringen und wir sind hier hingezogen, damit du gesund wirst, was man ja heute weiß, was eigentlich eine falsche Definition von bipolarer Störung ist.
Also, 1923 war man aber echt.
Also genau.
Es ist, also wenn man sich die Medizin mit heute und den 20ern vergleicht,
ja, das ist,
wir sind noch wesentlich näher im Mittelalter gewesen. Als,
naja, gerade psychische Erkrankungen sind einfach noch nicht, können auch noch nicht als das wahrgenommen werden, was sie sind.
Ja.
Naja, und wenn ich länger drüber nachdenke, ist in den 50er Jahren ist schon tatsächlich. Da kann man schon sagen, dass es ist irgendwie nachvollziehbar, wie es der Frau geht.
Mhm.
Dass sie sich eingesperrt fühlt in diesem, die adrette Ehefrau.
Lass uns das mal, ich glaube, wir sind gerade, genau, wir haben ja die drei Frauen und die haben eigentlich alle drei was gemeinsam.
Ja.
Streng, also eine ganze Gruppe, es ist nicht nur Mrs. Dalloway, die irgendwas mit ihnen, mit ihrem Leben zu tun hat, sondern, Sie haben alle eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit ihrer Lebenssituation. Sie sind alle drei schon ziemlich nah am Ende dran. Sie hinterfragen oder sollten ihre Lebenssituation hinterfragen.
Ja.
Vielleicht auch sogar ihre Beziehung. Das ist bei Virginia Woolf ein bisschen schwierig. Es ist viel Interpretationsraum dafür. Bei Laura Braun, unserer 1951er Frau, ist das ziemlich klar.
Ja. Das wird eigentlich schon in den ersten 5 Minuten.
Ja, und das, obwohl sie alle drei eigentlich Beziehungen haben, die von den theoretischen Zutaten her glücklich sein können.
Ja.
Weil die tatsächlich liebende Partner haben, den zugewandte Partner haben. Das heißt, wir haben nicht diese klassische Arschloch, ich muss hier weg Situation, sondern es ist nicht meine Situation und ich muss hier weg. Ich lebe nicht das Leben, was ich eigentlich leben müsste, und das ich brauche. Und alle drei finden keinen richtigen Ausweg.
Ja. Das ist
Virginia Woolf wahrscheinlich einfach, weil es für sie keinen Ausweg gibt. Die hat einfach die Hirnchemie, die sie hat. Und damals
ja, nicht nur das.
Ja, aber es ist Teil der Geschichte.
Ja.
Miss Brown.
Ist das wirklich 1951?
Ja, es ist.
Okay, ich dachte irgendwie die ganze Zeit 61.
Nee, das sieht schwer nach 50 an.
Ja, aus. Egal.
Miss Brown ist die Situation ein bisschen anders. Sie ist, lebt quasi den amerikanischen Traum. Sie hat einen liebenden Ehemann, sie hat ein Kind.
Sie relativ haben ein Haus, großes Haus,
relativ großes Auto. Haus, genau.
Er ist, obwohl es ihr wirklich nicht gut geht, schwanger und traurig.
Er ist schwanger und traurig?
Nein, sie. Ja. Ihr geht's schlecht, aber er kümmert sich ganz
genau.
Rührend, soweit man das als 50er-Jahre-Mann kann.
Aber er kommt nicht an sie ran.
Nee.
Und er versteht sie auch überhaupt nicht. Und das äußert sich aber halt nicht dadurch, dass es irgendwelche großen Dramen oder so passiert, sondern es äußert sich dadurch, dass man sieht, wie sie leidet und er es nicht mitbekommt. Beziehungsweise vielleicht doch mitbekommt, aber es überhaupt nicht darauf eingehen kann.
Also man hat schon den Eindruck, dass er merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Aber er schiebt das halt da. Also ich habe immer so den Eindruck, dass er, dass seine einzige Möglichkeit der Erklärung ist, dass er denkt, dass sie sich nicht gut genug als Hausfrau empfindet und darunter leidet, dass sie zumindest von außen gesehen so schwer an der Schwangerschaft trägt, wie man das so schön sagt.
Also er hängt in dem Denkmuster seiner Zeit fest.
Genau, er hängt in dem 40er, 50er Jahre Denkmuster fest, dass sie sich über ihr Hausfrau- und Muttersein definiert und weil das gerade nicht so gut klappt, geht's ihr schlecht.
Und sie will es ja eigentlich auch. Also sie will es nicht eigentlich auch, sondern sie versucht es ernsthaft. Also sie scheint ja auch der Meinung zu sein, dass es eigentlich das ist, was sie glücklich machen müsste.
Ja.
Aber es klappt nicht. Bis sie tatsächlich zu dem Punkt kommt, dass sie keinen anderen Ausweg mehr als einen möglichen Selbstmord sieht.
Ja, wo dann, was ja auch noch einer der Auslöser ist, ist, dass ihre Freundin sie besuchen kommt und ihr so nebenbei erzählt, dass sie mal eben ins Krankenhaus geht und sie muss sich um den Hund kümmern. Und irgendwie schwingt so mit, dass es vielleicht auch nicht so gut enden könnte.
Mhm.
Und damit ist sozusagen Laura Browns einziger Ankerpunkt weg. Also, oder zumindest die Angst wird so groß, dass nicht mal das noch übrig bleibt.
Das ist übrigens eine nette Szene. Es ist, der Tag von Laura Brown fängt damit an, dass wir sehen, dass sie Mrs. Delaware liest. Also sie morgens aufwacht und sie noch in diesem Buch schmökert. Ja, später ist sie halt mit ihrem Jungen beschäftigt und sie versucht, einen Geburtstagskuchen für ihren Mann zu kochen, was übrigens vollkommen schief geht.
Naja.
Backen. Man backt. Doch, aus ihrer Sicht schief geht. Ja, sie
ist halt nicht wie aus dem Backbuch.
Ja, genau. Sie scheitert an ihrem Anspruch, wie eine gute Hausfrau zu sein. Da dreht sich ja Kreis. Und irgendwann kommt diese Freundin zu besuchen. Sie wird erstmal so dominant, voller Selbstvertrauen, trotzend. Und sie fangen irgendwann an, über das Buch zu reden.
Und ja, nicht mal wirklich.
Doch.
Nee, es liegt ja nur darum.
Ja, aber sie reden irgendwann drüber. Und Miss Brown erklärt Mrs. Delaware, also erzählt, wie Mrs. Delaware tickt. Also sie erzählt, dass es eine Frau mit großem Selbstbewusstsein ist, aber das nur nach außen getragen ist und sie nach innen voller Selbstzweifel ist. Und während sie das erzählt, merkt man, wie sie ihre Freundin eigentlich gerade beschreibt.
Das stimmt.
Und die Freundin merkt es selbst und wie ihr Gesichtszüge zusammenfallen. Und
sie sich dann ein bisschen frustriert an den Tisch setzt und anfängt darüber zu reden.
Also das macht dieser Film auch recht geschickt, dass dieses Miss Delaware-Thema tatsächlich irgendwo immer mitschwingt. Mal weniger subtil, es ist schön, schön eingeflochten.
Vielleicht sagt uns der Film auch so wenig, weil wir beide das Buch nicht kennen.
Ja, es ist möglich.
Und es geht schon irgendwie immer wieder davon aus, und das habe ich auch in der Kritik gelesen über den Film.
Aber es spricht nicht für den Film.
Nee, ist halt ein bisschen schlecht, aber also in so einer Kritik kommt halt auch mit, der Film ist vor allem etwas für Menschen, die Mrs. Dalloway gelesen haben und sich damit irgendwie, denen dieses Buch etwas bedeutet.
Man könnte sagen, der Film ist Fanservice.
Vielleicht würde man halt zu heutiger Zeit sagen, dieser Film, also muss auch schon das Buch irgendwie Fanservice sein, weil ich habe nirgendwo gefunden, dass es so weit weg wäre, sondern immer genau das Gegenteil. Dass alle, die diesen Film bewerten, ihn nah am Buch von, also an der Romanvorlage sehen.
Es ist interessant, wir paddeln gerade durchs Blaue. Wir haben einen Film gesehen, von dem wir eigentlich gar nichts wissen. Also am Hintergrund. Wir haben weder das Buch gelesen, auf dem er basiert, noch das Buch, auf dem das Buch basiert. Aber es ist, ich habe zum Beispiel auch gelesen, das Buch galt lange als unverfilmbar, weil er sehr stark mit inneren Dialogen arbeitet.
Also und so wie Virginia Woolf auch.
Ja, und das ist schwer vernünftig zu verfilmen. Also, beziehungsweise das ist ohne große Überarbeitung vernünftig zu verfilmen. Und vielleicht ist das auch das einer der Punkte, was den Film problematisch macht. Dass er tatsächlich, also einerseits hat man oft Dialoge, die sehr
monologisch
wirken, sehr theateresk, sehr bla 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 sind. Und ich denke, kann mir vorstellen, dass es sich tatsächlich dabei um ehemalige innere Monologe handelt.
Ja.
Und dann haben wir Situationen, wo man halt einfach nur jemanden da sitzen sieht, wie es der Person schlecht geht und da wird nicht viel zu gesagt und Es fühlt sich oft dann lückenhaft an und da kann ich mir wiederum vorstellen, dass das dann wieder wegfällt. Dass es also nicht geschafft wurde, den inneren Monolog ins rein optisch zu übersetzen, was Filme durchaus schon oft geschafft haben und was möglich ist, aber was echt eine harte Kiste ist.
Ja, wo ich finde, wo es gut gelungen ist, ist, wenn Laura Brown im Hotelzimmer liegt und gerade wirklich ernsthaft überlegt, diese Tabletten zu nehmen und dann schwappt Wasser ins Hotelzimmer.
Das war, ja.
Also dieses total krasse von, man wird völlig überrollt.
Also es wird schwappt nicht, sondern das Hotelzimmer wird von unterm Betthaus überflutet. Und zwar mit dem Wasser, also mit dem Flusswasser aus dem Fluss, in dem sich Virginia Woolf später und auch am Anfang des Films ertränkt. Das ist übrigens auch die Klammer des Films. Das ist die erste und letzte Szene, die wir sehen.
Ja. Und jeweils diese sehr auch oft zitierten letzten Wörter aus diesem Abschiedsbrief, den Virginia Woolf ihrem Mann schreibt, die sind veröffentlicht worden.
Aber es ist die einzige Szene dieser Art.
Genau, es ist die einzige wirkliche Szene
und die funktioniert gut, die ist auch schön umgesetzt. Das ist sowas, was glaube ich, tatsächlich auch schnell ein Kitsch in eine Magnolien, auch Stahleffekte
umschwappen könnte. Ja. Wo sie es aber leider dann doch noch gemacht haben, ist, wenn sich der AIDS-kranke Schriftsteller umbringt.
Es gibt übrigens, und da zeigen sie dann plötzlich zu viel.
Genau, und da ist es dann tatsächlich so, dass man quasi unter dem sich zu Tode stürzenden Schriftsteller steht, wenn er auf den Boden aufklatscht.
Das war eine gute Monologe von diesem Schriftsteller.
Ja.
Also es ist so, dass es tatsächlich so ist, dass unser 2001er einsam ist es. Du musst einsetzen jetzt.
Clarissa Vaughan.
Zwar ein aktives Leben, in dem sie ganz viel großartige Sachen macht, aber eigentlich das Einzige, was sie noch macht, was sie wirklich mit Inhalt füllt, ist es, diesen Schriftsteller, diesen todkranken Schriftsteller zu pflegen.
Ihre und
zu
erste Liebe.
Ja, ihre erste Liebe, welcher übrigens homosexuell ist. Sie übrigens inzwischen auch, oder war es immer schon. Das heißt, es war wahrscheinlich mehr ein Versuch damals.
Ja, beziehungsweise, also bei ihr bin ich mir da nicht so sicher, ob sie nicht grundsätzlich bisexuell ist.
Ja, aber sie ist in Lebensabschnitt.
In ihrem Lebensabschnitt, den wir sehen, hat sie eine Langzeitbeziehung zu einer Frau.
Und dieser Schriftsteller sagt ihr halt mehr oder weniger die ganze Zeit, lass mich in Ruhe, hör auf, dein Leben für mich zu führen.
Und lass mich endlich sterben.
Ja,
und ich lebe nur noch, also weil du mich am Leben hältst. Und
das sagt er dann in einem wunderbaren Monolog, den ich noch nicht mal versuchen möchte, hier nachzustellen, und stürzt sich aus dem Fenster.
Ja.
Und das wird halt nochmal so richtig schön gezeigt, wie er
segelt.
Man sieht, wie er sich aus dem Fenster stürzt aus der Wohnung, man sieht von draußen, wie er stürzt, und man sieht, wie er aufplatscht. Und es hätte vollkommen gereicht, ihn einfach rausfallen zu lassen. Also wo der Film sonst zurückhaltend war, es wird ja dann plötzlich. Also insgesamt fehlt eher die Balance.
Ja, ihm fehlt so ein bisschen das Feingespür, wann man tief reingeht und wann man lieber bei jemand anderem sozusagen bleibt.
Und wenn wir jetzt beim Schriftsteller sind, kann man auch direkt auch mal mit einsteigen. Weißt du, was auch noch alle drei Zeitebenen gemeinsam haben?
Mhm.
Kinder.
Es gibt mehrere Dinge noch. Ist mir gerade aufgefallen.
Ja, aber Kinder ist lass uns mal über die Kinder, weil dadurch verknüpfen sich dann auch die zwei jüngeren Zeitebenen. Wir haben einerseits, Virginia Woolf hat selber keine Kinder gekriegt. Die wurde auch geraten, keine Kinder zu kriegen aus gesundheitlichen Gründen. Aber sie hat, ihre Schwester hatte Kinder. Und wir sehen sie im Umgang mit diesen Kindern.
Vor allem mit der kleinen Tochter von ihrer Nichte.
Und tatsächlich sind das die wenigen Szenen, wo sie wirklich entspannt wirkt auf mich.
Ja, und das Gefühl, und ich habe auch das Gefühl, wo sie näher an ihre eigenen, gerade die traurigen und dramatischen Gedanken kommt.
Das heißt, wir haben hier ein Kind, was ein positiver Anker ist.
Ja.
Jetzt haben wir ich fange mit 2001 an. Nochmal ein zweites Kind, was wahrscheinlich mal ein positiver Anker war. Das ist die Interpretation, die ich in den Kritiken gelesen habe. Eine zwischen erwachsene Tochter von Mrs.
Vaughan.
Danke. die ist durch künstliche Befruchtung gestorben, oder?
Irgendwie, ja.
Also ein Wunschkind. Es war auf jeden Fall ein Wunschkind, für das man gearbeitet hat. Die ist als Anker gerade weggefallen, weil sie ausgezogen ist und studiert.
Ich glaube, ausgezogen ist sie nicht, aber sie studiert und ist halt nicht mehr immer zu Hause. Stimmt,
die hatte ja noch ein eigenes Zimmer, ja. Aber die nabelt sich halt gerade langsam ab. Die fällt gerade langsam als positive Anker weg.
Also als quasi als Beschäftigung neben dem Beruf, der die Frau nicht vollends ausfüllt.
Und wir haben 1951, da wo die Gesellschaft erwartet, dass das Kind ein positiver Anker ist, ist ein negativer Anker ist.
Ja.
Das ist, heißt, für Mrs. Brown ist es eigentlich nur Verantwortung.
Es ist zum einen die Verantwortung für den Großen, der schon da ist.
Ja.
Und warum sie sich nicht umbringt, ist tatsächlich nur in diesem Moment das Baby in ihrem Bauch.
Aber die Lösung, die sie dann hat, ist das Kind zur Welt bringen und abbauen.
Ja. Das erfährt man allerdings erst. Und jetzt kommt die Verknüpfung zwischen 51 und 2001. Das erfährt man erst in der letzten Viertelstunde ungefähr.
Ja, und da funktioniert der Film wunderbar.
Ja.
Das war das, was der Storytwist meinen. Und zwar, deswegen wollte ich auch darauf hinaus, es stellt sich raus, dass der AIDS-kranke Künstler halt die Tochter von...
Nein, der Sohn.
Der ist nicht der AIDS-kranke Künstler. Nicht der Sohn von Mrs. Brown aus dem Jahr 1951 ist.
Den man tatsächlich da schon am meisten, also mit am meisten, als dieses Kind durchschauen sieht, was da gerade läuft. Auch wenn er es natürlich nicht formulieren kann. Aber der wird, nachdem der Kuchen nichts geworden ist, wird er quasi relativ kurzfristig bei einer Kinderaufpasserin abgeliefert und hat totale Panik und schreit und kreischt und will da auf keinen Fall sein.
Ja.
Und hat das Gefühl, dass wenn er sie jetzt gehen lässt, dann ist sie weg.
Ja, was ja gar nicht falsch.
Was, genau, das meine ich. Er kann das zwar nicht fassen, aber er hat so ein tief sitzendes Gefühl von, wenn das jetzt passiert, dann war's das.
Ja.
Dann ist alles, was ich kenne und was mir was bedeutet, vorbei. Und letztendlich bleibt er ja im ganzen Film der Einzige, der wirklich die Dinge konkret sieht und benennt. Also der den Mut hat, es so zu sagen, wie es ist.
Könnte aber auch sagen, dass er quasi aus seiner Schwäche heraus, der sitzt auch immer am Fenster und beobachtet.
Ja.
Dass er tatsächlich zu einer Art unbeteiligten Beobachter und Kommentator geworden ist. Der nur auch deswegen irgendwie an Leben mit teilnimmt, weil es ihm aufgedrängt wird.
Genau, weil Clarissa Vaughn ihn ständig zu was überreden will und ihn so kontrolliert, dass er eben nicht aufhören kann, seine Medikamente zu nehmen und sie sich auch daran klammert, dass die Ärzte ihm wohl irgendwann mal gesagt haben, er kann damit noch 10 Jahre leben. Wobei er halt kaum noch laufen kann, überall Läsionen hat und sich überhaupt seine ganze Haut abschält und an ihm nichts mehr dran ist. Naja, aber es gibt ja noch mehr Parallelen.
Ja, Selbstmord?
Ja, schon irgendwie, aber das ist ja recht offensichtlich. Nee, aber es ist so, dass ja Virginia Woolf und ihr Mann sind ja nicht nur beide Schriftsteller, sondern auch Verleger.
Nee, sie ist Schriftstellerin, er ist Verleger.
Ja, weil sie hat ja mit, sie hatte Anteile und hat auch mitgedruckt und gebunden und auch...
Das kommt im Film überhaupt nicht rüber. Ein Film wirkt das getrennt.
Ja, aber nee, sie ist auch Lektorin, also deswegen hat sie zum Beispiel in ihrem Arbeitszimmer so viele Stapel Papier.
Ah.
Und er unterhält sich auch mit ihr darüber, dass er ein Skript gelesen hat, wo er schon auf den ersten 4 Seiten 2 sachliche und 4 Rechtschreibfehler gefunden hat.
Ach Gott, dem sollte ich nie das Skript von dir
schicken. Naja, und Clarissa Vaughn ist auch Lektorin.
Ja.
Nur in der Mitte. Aber da ist halt die Verbindung zu Autor und...
Erfahren wir, was aus Miss Brown geworden ist, nachdem sie...
Laura Brown?
Von mir verlassen?
Nee, sie ist anscheinend nur nach Toronto gegangen. Also sie kommt zumindest mit dem Flieger, mit dem letzten Flieger aus Toronto nach New York, nachdem sich ihr Sohn umgebracht hat.
Ja.
Weil nämlich Clarissa Vaughn sie angerufen hat, weil sie zumindest im Buch stand und dass sie anscheinend kaum Kontakt halt zu ihrem Sohn oder zu ihren Kindern hatte. Und... Die Schwester vom Schriftsteller ist, glaube ich, auch schon tot.
Ja, die ist schon.
Ne? Und das ist zum Beispiel auch eine Parallele zu Virginia Woolf, weil die hat auch 2 Geschwister.
Eine Schwester lernen wir ja sogar kennen.
Ja, aber die hat zwei Geschwister früh verloren.
Ja.
Ihr Bruder stirbt irgendwie mit 28. Die hatte aber auch unglaublich viele. Die hatte irgendwie 2x3 Halbgeschwister und mit denen sie nicht zusammenlebte und nochmal irgendwie zwei Geschwister direkt und ach, keine Ahnung, das habe ich irgendwie alles nicht ganz verstanden. Und im Grunde sind also so die beiden äußeren, also die älteste Geschichte und die neueste Geschichte, dreht sich viel um Bücher machen, Bücher verlegen. Mhm. Da ist auch ein Schriftsteller dabei und in der Mitte ist sozusagen
die Wirkung von Büchern.
Die Wirkung vom Buch und einfach auch, dass diese Verbindung, die gezeigt wird, diese vermeintlich so perfekte amerikanische Traumehe eben nicht nur den Schriftsteller hervorbringt, der ein auch sehr kompliziertes Buch geschrieben hat, was für viele kaum lesbar ist, was zwischendurch für Mrs. Dalloway auch galt.
Ja.
Also als das rauskommt, es ist ja ähnlich geschrieben und
war das so schneller als seine Zeit Ding.
Ja, das ist ja genauso wie James Joyce Ulysses.
Ja.
Mit diesem vielen innerer Monologe und wie man das so schön, das ist ja tatsächlich ein Fachbegriff, Stream of Consciousness.
Das macht die viktorianische Literatur tatsächlich aus. Die viktorianische Literatur, wir reden hier vom späten 19., frühen 20. Jahrhundert, ist sehr oberflächlich. Nein, ich meine eben nicht die inneren Dialoge, sondern.
Ach so, das davor.
Das davor.
Du meinst die sozusagen noch klassischen.
Genau.
Viktorianischen Romane.
Ich, später Vertreter Dorian Gray, die gotischen Romane wie Dracula, jetzt Mary Shelley mit ihrem Frankenstein. Das sind alles Sachen, die sehr, sehr. Hier auch Christopher Robinson, welches ja richtig alt ist, das ist ja 1735, das ist alt. Das sind alles sehr oberflächliche, sehr, sehr protokollarische Erzählungen. Mhm. Die haben oft, du hast auch oft das Gefühl, mehr so einen Polizeibericht zu lesen, also einen ambitionierten Polizeibericht.
Aber es sind trotzdem Berichte und man erfährt relativ wenig.
Die sind sehr filmisch.
Ja.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum gerade Literatur aus der Zeit so gern und auch verfilmt wird. Weil die sind eh schon sehr filmisch geschrieben, sehr, 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 sehr handlungsbezogen und weniger auf inneren Entwicklungen.
Ja.
Zumindest so, wie wir es heute verstehen. Weil, also zu sagen, es würden keine inneren Entwicklungen nicht stattfinden, wäre auch falsch, aber sie werden halt
durch Taten oder.
Durch Taten, Handlungen und Dialoge dargestellt und nicht durch Monologe, innere Monologe.
Oder wahrscheinlich sogar noch dann am ehesten durch Briefe.
Ja.
Oder Tagebucheintragungen, die der eine dem anderen oder wie auch immer verfasst. Aber nicht das, was eigentlich ja heute zur gängigen Literatur gehört, dass in jedem Buch eigentlich immer irgendwann jemand mal da sitzt und nur denkt.
Und so sind wir 1925, da kam Dalloway raus, nicht mehr noch. Gar nicht so weit entfernt von dieser Zeit. Das vergisst man oft, wie nah die 20er, also die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts noch am 19. Jahrhundert waren.
Ja, also zeitlich, aber ja, auch.
Nicht nur zeitlich, sondern auch von der Einstellung der Leute, von den Verhaltensweisen, von den Normen.
Und aber gleichzeitig eben so unglaublich viel.
Von der Masse der Pferde, die noch da waren.
Sozusagen, also eine ganz starke Anti-Bewegung und wir müssen da ausbrechen und vor allem auch, was ich ganz faszinierend finde, auch beim Lesen jetzt, beim Recherchieren für was die Hintergründe vom Film und überhaupt den Personen, wie stark die Kräfte und die Anstrengung von so Literaturgruppen und was weiß ich was war, da auszubrechen.
Und da sind wir wieder bei Gemeinsamkeiten. Alle drei Zeitebenen, also die 20er und die 50er sowieso waren ja gerade Zeiten, wo die goldenen 20er, die kamen ja irgendwo her, das war ja ein Ausbruch. War ein Ausbruch von verkrusteten Strukturen. Also das ist viele Parallelen mit den 60ern bei uns, wo man sich noch erinnern könnte. Und die 50er waren gerade auf dem Weg dahin und Mrs. Brown bricht aus.
Genau, die 50er bieten auf der einen Seite natürlich für die Leute dieses, so wir haben eine unglaublich riesige Katastrophe irgendwie überlebt.
Ja.
Und es ging ja wirklich auf der Welt fast allen schlecht. Und dann gibt es eben die USA, das könnte man, ich glaube, gerade hier Laura Brown hätte man auch in Deutschland ansiedeln können. Ne? Dieses auch von allen Leuten, selbst wenn sie in diese Struktur von ihrem Wesen und von ihren Bedürfnissen nicht reinpassen, dieses große Bedürfnis, sich dem Guten, Heilen und Schönen im Kleinen irgendwie unterzuordnen.
Und dann haben wir 2001, wo man sagt, das historisch nicht das Gefühl hat, dass es wirklich so eine Ausbruchszeit ist. Und wir haben es mit Leuten zu tun, die dessen Lebensstil und Lebensweise das überhaupt möglich ist in der Form.
Ja.
Das heißt, homosexuelles Zusammenleben.
Nicht mehr sofort
ja.
an AIDS sterben.
Ja, stattdessen langsam verrecken.
Gut, aber...
Eine Tochter, die durch Künstler, die in einer lesbischen Beziehung aufwächst oder teilweise auch allein erzogen wird, das wissen wir nicht. All das...
Und die tatsächlich bewusst ohne Vater groß
wird. Genau. All das Folge von Ausbrüchen sind, aber wir es trotzdem mit Personen zu tun haben, die immer noch ausbrechen müssen, die also die dadurch nicht automatisch glücklich geworden sind und ja, trotzdem immer noch nicht zu sich finden können.
Also bei... Und zwar auf verschiedenen Ebenen,
ja.
ne? Weil Virginia Woolf eigentlich keine große Möglichkeit hat, weil ihre Krankheit einfach das nicht ermöglicht, was ja. sie vielleicht hätte können wollen oder wollen können. In den 50ern steht Laura Brown tatsächlich im Wege, dass sie ja, dass auch Homosexualität verboten ist und auch einfach nicht vorkommen kann.
Nicht offen.
Ja, es gibt natürlich zu jeder Zeit Menschen, die sich vor allem finanziell und so leisten können, mit dem Wunschpartner zusammenzuleben.
Nicht nur finanziell, in Zeiten, wo es halt, wie in den 50ern, wo das halt stark unterdrückt ist, kann man das machen, aber es ist auch eine Frage der Kraft und also nicht nur der finanziellen Kraft, sondern auch der psychischen Kraft.
Aber die
und auch der Gedankenkraft, also dass man das überhaupt denken kann.
Ja,
so
und dann ja. in den Nullerjahren einfach, also gerade Clarissa Vaughan merkt einfach gar nicht, was sie alles hat. Weil sie immer noch irgendwelchen, so wie das wohl auch Mrs. Dalloway im Buch unterstellt und auch angeschrieben wird, das, was sie vor der Nase hat und was sie schon alles Tolles hat, nicht sehen kann, weil sie romantisch verklärten Ideen hinterherläuft, die einfach der Realität nicht entsprechen.
Also eine Frage der Erwartungshaltung.
Ja, und der inneren Wahrnehmungsmöglichkeit. Also es wird nämlich in Interpretationen und in Kritiken beschrieben, dass Clarissa hier Richard Brown, also dem Schriftsteller, hinterher trauert.
Ja.
Weil die, wie das so ist mit der ersten Liebe, ihr dieses Gefühl fehlt.
Das kann ich mir sogar vorstellen. Vor allem, wenn wir finden ja raus, dass sie auch eine wichtige Figur in den Romanen von ihm spielt.
In dem einen, den er
geschrieben hat. In dem einen, aber sehr dicken Roman.
Ja.
Und dass sie jedes Mal so eine Mischung aus Stolz und
Verschämtheit
reagiert, wenn sie darauf angesprochen
ja.
wird. Ja.
Genau, und das ist halt alles irgendwie, das will sie irgendwie haben, wieder, und sieht gar nicht, dass sie es haben könnte mit ihrer Freundin und überhaupt in ihrem Leben, wenn sie denn mal da hinschauen würde. Und
das
dann kommt halt am Ende Laura Brown, die einzig wirklich gute Maske in diesem Film.
Ja, so viele Masken haben wir ja nicht. Also starken Masken. Also wir haben die Nase und...
Das stimmt, wir haben die Nase und die auf alt gemachte Julianne Moore.
Ja, die ist aber richtig gut auf alt gemacht.
Aber vielleicht liegt es auch wieder am Licht. Es ist ja spät abends und alles recht dunkel. Und und die macht eben Clarissa Vaughan möglich zu sehen, was sie da hat. Und was ich eigentlich auch ein sehr schönes Ding finde, ist, dass sie von der Tochter von Clarissa Vaughan in den Arm genommen wird und so ganz so irritiert ist. Und man das Gefühl hat, dass das einer der Schlüssel gewesen wäre.
Ja.
Für sie. Zumindest ein bisschen zufriedeneres Leben und weniger alle wegstoßendes Leben zu führen, wenn sie in einer Zeit groß geworden wäre, wo das alltäglich gewesen wäre.
Ja, man muss auch dazu sagen, die hat ja wahrscheinlich, die hat ja eine Entscheidung getroffen, um ihr Leben zu führen. Und das hieß radikal, mit dem alten Leben abzuschließen. Wenn es schon nicht heißt, ihr Leben zu beenden, doch so ein vollkommen neues...
Ja.
Zu Beginn, dass das alte Leben nicht mehr in das neue eingreift, dass man alles hinter sich lässt. Und ich glaube, sie wird ihr Lebtag ein schlechtes Gewissen deswegen gehabt haben und niemand gehabt haben, der ihr gesagt hat, ja,
ist passiert halt.
Ist passiert, aber du bist trotzdem kein schlechter Mensch.
Ja, aber ich glaube, dass sie vorher das schon nicht hat.
Ja.
Also, weil es muss ja irgendwoher kommen, dass sie ihrem Kind und auch ihrem Mann keine echte Zuneigung. Also man muss, sie muss ja nicht unbedingt in ihren Mann total verliebt gewesen sein, aber so, ne?
Ich denke, die hat, also das ist eine Sichtweise, die andere Sichtweise, denke ich, dass die ist einfach da in ein Leben reingeraten, was überhaupt nichts mit ihren eigenen Entscheidungen zu tun hat. Und die ist so tief reingeraten, dass das nur noch der radikale Abbruch blieb, um überhaupt noch irgendwie glücklich zu werden. Und sie ist es, glaube ich, trotzdem nicht geworden. Weil sie andererseits halt die ganze Rest ihrer Lebensmäßig gehadert hat. Das heißt, die ist sie ist so weit mit ihrem Fall, mit der falschen Entscheidung gegangen, dass sie nicht mal mit der richtigen Entscheidung korrigieren konnte.
Ja, aber ne, ich finde, also weil so dieses Ganze, wie ihr Sohn in 1951 reagiert, ist er ja ständig in Hab-Acht-Stellung. Ob sie gerade wenigstens einen Hauch von Zuneigung und Familie ihm gegenüber...
Da gab es eine Szene, so relativ am Anfang noch von dieser Erzählung, wo der Vater gerade weg ist zur Arbeit und die beiden allein sind und der Junge direkt wie in seinen Hab-Acht-Stellung gegangen sind, da dachte ich, das ist eine böse Frau wahrscheinlich. Die ist wahrscheinlich, wenn der Vater wäre, jetzt ganz gemein zu ihm. Ja. Das war aber gar
nicht. Nee, sie war immer nur halt nicht...
Nicht wirklich da.
Sie nicht wirklich da.
Also, sie hat sich die ganze Zeit bemüht, aber es war so ein Schauspiel.
Ja, und es war auch ein, ich kann gar nicht, also zum das, was man halt, das, was jeder irgendwie so erwartet, so er fragt sie, kann ich dir helfen beim Kuchenbacken? Und sie ist erstmal so, da will ja noch jemand was, sagt dann zwar, ja, klar,
ja
sicher, aber da würde jeder, also jeder oder fast jeder Mensch hätte dann so ein bisschen den Impuls zu erwarten, also ich hatte das auch, dass sie dann hingeht und ihm noch irgendwie zumindest so durch die Haare wuschelt.
Ja.
Oder ihm die Hand auf die Schulter legt und sowas sagt wie, ja, also sie sagt ja auch, ja, mit dir klappt das sowieso besser.
Ja.
Aber es sind nur Worte. Ja. Also ihre ganze Körperhaltung, ihre Art zu Kunstlächeln, ne, ihr Lächeln erreicht ja nie ihre Augen oder so.
Sie wirkt auch nie glücklich mit dem, was sie gerade tut. Das ist halt, wirkt alles so,
Ja, und was ich aber krass finde, was mir gerade wieder einfällt, wir beide waren uns ja sehr sicher, ne? So, sie sagt, wir backen Kuchen, dann wird er nichts. Und sie ist ganz frustriert und geht ins Badezimmer und schmeißt irgendwie 4 von diesen amerikanisch, die ich ja so toll finde, diese Tablettengläschen in ihre Tasche. Und dann ist quasi der nächste Schritt oder irgendwie einer der nächsten Schnitte, man sieht eine perfekte Torte. Und wir beide erwarten, die ist vergiftet.
Ja.
Und sie gibt den Sohn ab und fährt weg in ein Hotel. Und wir erwarten in ein Hotel, wo wir das Gefühl haben, dass das eigentlich viel zu teuer ist für sie. Also für die Familie. Und wir erwarten, dass als nächstes kommt, dass irgendwie der Mann tot auf dem Boden liegt.
Wir haben die ganze Zeit über böser gemacht, als sie ist, ne?
Aber das ist...
Also in dem Film sind wir voll auf der Fall... In dem Fall sind wir voll auf den Film reingefallen. Also das hat er eigentlich gut gemacht.
Ja.
Ja.
So dieses, dass sie einfach alles so mistig findet und so kalt dem Ganzen gegenübersteht, dass wir denken, dass sie eine irgendwie die Situation so beendet, dass die anderen gehen.
Ja.
Das ist lustig. Jeder Film, den wir zusammen besprechen, bisher, haha, der zweite ist es jetzt, wird besser, wenn wir drüber reden.
Nee.
Aber ich will ihn trotzdem nicht nochmal
gucken. Ja, eben. Ja, es ist ja, wird nicht besser. Wir stellen bloß fest, dass einiges drinsteckt. Aber das wusste ich schon vorher. Es ist bloß so, dass der Film das nicht transportiert.
Oder das.
Der Film schöpft sein eigenes Potenzial nicht aus.
Das ist jetzt aber sehr
überheblich. Ja, ne?
Ja.
Aber wir reden über Filme oder Filme selber machen zu können. Ist das nicht grundsätzlich schon
überheblich? Ich finde das, ist es. Auf der anderen Seite, welcher Essenskritiker kann auf Sternenniveau kochen?
Vielleicht sollten wir mal eine Ausgabe über Kritik an sich machen. Kritik ist auch was, also ich bin der Meinung, außen stehen und etwas bewerten ist was vollkommen anderes als machen.
Das auf jeden Fall.
Und es hat dieselbe Legitimität wie es machen. Und ich halte es eigentlich auch für notwendig, weil es tatsächlich Leute gibt, die es besser können als andere. Das Problem ist, wenn aus Kritik sowas ähnliches wie ein Gesetz wird.
Ja, aber so sind wir ja.
Ja,
mir fiel dann auch gerade wieder ein, so Dinge wie, wenn man manchmal einen Film guckt und vielleicht auch wegen eines Schauspielers oder einer Schauspielerin und kommt da raus und denkt sich, mein Gott, so einen Scheiß habe ich von dem oder der ja nicht erwartet. Und dann frage ich mich ja immer, und das ist, glaube ich, beim Filme, also auch wenn man in der Regie oder Drehbuch sitzt, ja, dass man, wenn man sowas anfängt, selbst wenn man das Drehbuch sehr genau und detailliert schreibt, trotzdem ja nicht bis zum Ende weiß, was rauskommt. Auch nicht wissen kann, weil man, selbst wenn man meint, man hätte zum Beispiel die perfekten Schauspieler gefunden, ja, und die Chemie ist gut, tralala.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wer sagt, dass Filmemacher, Schauspieler denselben Geschmack haben wie man selbst?
Das sowieso, aber weißt du, wenn
und,
man...
Und drittens, und das ist wahrscheinlich das, was am ehesten mal übersehen wird, ist es halt auch ein Job und ein Geschäft und ja, die kriegen Millionen Gagen, die aber finanzieren damit ja aber nicht, halt nicht nur, sondern auch absurd große Häuser, sondern mittelständische Unternehmen. Das heißt, das fließt nicht auf deren Konto als Einnahme, als reine Einnahme, als Gehalt, sondern da stecken ganz viele Gehälter von jemand anders drin und du musst halt, um das am Laufen zu halten, auch schon mal Sachen machen, die persönlich erstmal vielleicht nicht so schmecken.
Ja, oder beziehungsweise, ja, was ich ja schon so meinte, ist dieses, du kriegst, oder dann lesen die ein Drehbuch und dann sehen die das und das und tralala, ja, und es ist jetzt vielleicht nicht ideell der allergrößte Tralala-Film, aber während man ihn spielt, ist er schon was anderes, als was am Ende vielleicht rauskommt, weil man ja als Schauspieler mit am wenigsten Einfluss darauf hat, welche Szenen zum Beispiel übrig bleiben. Oder man hat null Einfluss darauf, wie sie musikalisch unterlegt werden.
Und der Schnitt, allein der Schnitt, der also Schnitt, die Konstruktion, kann unglaublichen Einfluss darauf und riesen, genau, Unterschied machen.
Das, und dann könnte es ja sogar sein, dass man, oder nein, es ist ja oft so, dass man auch gerade um zu wachsen, egal was man macht, welches seine Profession, ja, ist, Leute von außen braucht. Und manchmal ist es sogar gut, wenn die Profession selber gar nicht haben.
Ja.
Und gerade bei Filmen, vor allem wenn man noch den Anspruch vielleicht vertritt, dass es Leuten oder möglichst vielen Leuten was sagen soll, ist es ja gut, wenn Leute, die technisch wenig Ahnung haben oder wie auch immer, aus ihrem Gefühl heraus sagen können oder es auch tun.
Also ich glaube, gerade für Filme und alle Arten von Erzählungen, also Serien, Bücher, Computerspiele, gilt erstmal, es gefällt, was gefällt.
Ja.
Was einem gefällt und vor allem funktioniert, ist super.
Ja.
Wenn man sich darüber weiter hinaus für etwas interessiert, also die nächste Frage, die sich einstellt, wenn man sich überhaupt eine Frage stellt, ist ja, warum gefällt es mir?
Mhm.
Und da fängt die Kritik an.
Ja.
Und die nächste Frage ist, warum gefällt es anderen und warum es nicht? Und da fängt dann die Diskussion an, wo wir Beiträge zuliefern.
Ja.
Weil mich persönlich die Frage sehr interessiert, warum gefällt mir was, warum gefällt es anderen, was macht es mit mir? Und das kann man nicht nur allein im stillen Kämmerchen ausmachen, das geht über Diskurs.
Ja.
Und Auseinandersetzung.
Das stimmt.
Außerdem höre ich meine Stimme so gern.
Ich finde, es macht Spaß, sich dann auch doch, selbst gerade mit Filmen, die man vielleicht nicht so, aber genauso mit Filmen, die man besonders gut findet, sich mal tiefer auseinanderzusetzen.
Das ist übrigens auch der Grund, warum wir das machen, dass wir in Filme reingehen, die wir vorher nicht kennen.
Ja.
Damit wir uns auch mal mit Filmen auseinandersetzen, die nicht direkt unser Beuteschema entsprechen.
Ja. Ich hätte mir, glaube ich, Beale Street nie angeguckt im Kino. Und bin sehr froh, dass wir es gemacht haben.
Ich hätte es mir schon lange nicht angeguckt, weil ich tatsächlich das Plakat hässlich fand.
Und hier bei The Hours ist es auch tatsächlich so, ich habe den zwar schon mal vor 100 Jahren geguckt, aber ich wusste auch quasi nichts mehr. Und der hätte aber zum Beispiel von der Beschreibung, passte der sehr gut in mein Beuteschema.
Ja.
Und das, was dabei rausgekommen ist, ist so, ja, okay, wieder was auch unter anderem generell über Filme gelernt.
Ja.
Und ganz ehrlich, die Nase wird nochmal woanders auftauchen, bei mir ganz bestimmt.
Die Brücke, das ist kleiner Filmclub in Köln, der hatte vor ein paar Jahren mal ein spannendes Festival, das war vielleicht so vor ein paar Jahrzehnten, oder die machen es regelmäßig, was weiß ich denn, da haben die nur Filme gezeigt, die fast gut waren und dann darüber geredet, woran die gescheitert sind.
Aha.
Das fand ich ein prima Konzept,
ja,
weil das genau das ist, weil durch diese Auseinandersetzung, es geht ja auch darum, mit sich selber zu lernen, was den Unterschied macht.
Ja, das ist eine coole Idee.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja.
Der Film hätte da eigentlich gut mit hingehört. Der ist fast gut.
Ja.
Aber irgendwie dann doch nicht. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Oder hast du noch was zu sagen?
Nein.
Gut.
Er wäre hätte gut sein können.
Ja.
Und ist es aber knapp nicht geworden.
Ja. Es ist nicht so, dass man super genervt rausgeht, aber auch nicht super begeistert und man fragt sich, warum.
Ja.
Das war ja bei Beersfeed anders. Da waren wir super begeistert und konnten es nicht fassen, warum.
Ja.
Ja, das war mindestens so schwierig, wie jetzt hier festzustellen.
Warum er uns am Ende nicht gut genug gefallen hat, um ihn in unseren müssen wir behalten oder besitzen Kanon aufnehmen.
Ja.
Gut.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Kürzere Aufnahme. Muss auch mal sein. Ja, tschüss. Redcast?
Redcast?
Redcast.
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 Redcast.